Einer von 40.000 Menschen ist betroffen. Die Symptome zeigen sich meist schon in der Kindheit und trotzdem wird die Krankheit im Schnitt erst nach bis zu 20 Jahren diagnostiziert. Morbus Fabry lässt sich gut behandeln, wenn er entdeckt wird. Und dazu wollen wir mit diesem Podcast beitragen. Mein Name ist Jannika Hecht und ich freue mich heute auf eine besondere Episode zum Auftakt unseres Podcasts. Darf ich vorstellen, Morbus Fabry. Ich spreche mit Professor Dr. Christine Kurschat. Sie ist Leiterin der Spezialambulanz Morbus Fabry an der Uniklinik Köln. Sie wird uns heute einen guten Überblick über die seltene Erkrankung geben. Und ganz persönliche Einblicke in die Krankheit bekommen wir heute auch. Denn mit uns beiden spricht Dr. Berthold Wilden. Er ist selbst von Morbus Fabry betroffen und von ihm werden wir erfahren, wie es ist, eine Krankheit zu haben, die meist jahrelang unentdeckt im Körper ihre Spuren hinterlässt. Zudem ist er Vorsitzender der Selbsthilfegruppe Morbus Fabry. Herzlich willkommen, Frau Professor Kurschat und Herr Dr. Wilden.
Hallo. Hallo.
Darf ich vorstellen, Morbus Fabry.
Ja, Herr Dr. Wilden, ich will direkt mit Ihnen starten. Jetzt
gerne.
Wurde Morbus Fabry ja bei Ihnen schon diagnostiziert und Sie leben mit dieser Krankheit. Was bedeutet das für Ihren Alltag?
Also für mich persönlich bedeutet das, dass ich regelmäßig zur Dialyse muss. Seit 2017 bin ich dialysepflichtig. Ich hatte zunächst die Bauchfelddialyse entschieden, muss jetzt aber seit einem knappen Jahr die sogenannte Hämodialyse machen. Ich muss also jetzt dreimal die Woche zu einem Zentrum fahren. Abends um 18 Uhr werde ich abgeholt und bin dann gegen Mitternacht wieder zu Hause. Also es ist recht, lässt sich in den Alltag integrieren, aber es ist doch eine Umstellung. Ansonsten bin ich relativ frei von Symptomen, die so typisch für den Morbus Fabry sind, wie neuropathische Schmerzen, chronische Erschöpfung. Das geht noch bei mir im Moment, das wird sich aber mit der Zeit bei mir auch verschlechtern.
Ich habe es ja auch in der Anmoderation schon erwähnt, es sind im Schnitt bis zu 20 Jahre, bis Morbus Fabry überhaupt diagnostiziert wird. Wie alt waren Sie bei der Diagnose?
Ich war ca. 40 Jahre alt, als ich die Diagnose persönlich bekommen hatte. Meine Mutter war einige Jahre vorher diagnostiziert worden. Und ich habe mich dann im direkten Anschluss an die Diagnose meiner Mutter selbst nicht untersuchen lassen, weil ich damals noch keine offensichtlichen Symptome hatte. Mhm. Rückblickend hatte ich da auch schon Symptome. Es waren aber, ich habe das immer als Alltagssymptome so weggetan. Das war zum einen die Erschöpfung, die regelmäßig auftrat. Das kann man auch so beschreiben, so ein Gefühl, dass man mal besonders abends nach der Arbeit, dass man eigentlich mal richtig Urlaub bräuchte. Mhm. Und wenn man dann aber sich mal richtig Urlaub gönnt, ist eigentlich dann, wenn man wieder arbeiten geht, eigentlich auch direkt wieder losgeht.
Ja, Frau Professor Kurschat, an der Stelle, das klingt für mich jetzt erstmal beim ersten Hören ungewöhnlich für den Verlauf bei Männern, weil gerade da wird ja oft von Symptomen schon in der Kindheit gesprochen. Was sind da so in der Regel die ersten Symptome, die auftreten und wie gewöhnlich klingt für Sie diese Geschichte?
Ja, Sie haben völlig recht. Also das Krankheitsbild von Herrn Wilden ist eher ungewöhnlich für einen klassischen Mann mit Morbus Fabry. Mhm. Die meisten haben dann doch in der Kindheit schon richtige Schmerzen im Bereich der Hände, im Bereich der Füße. Das nennen wir neuropathische Schmerzen, wenn man das so mit Medizinerdeutsch sagen will. Aber es ist eigentlich ein Brennen eher. Also es ist ein wirklich Brennen der Handflächen, dass man auch die Extremitäten nicht so gut benutzen kann, auch wenn man läuft, ein Brennen der Füße. Und gerade bei Kindern ist das natürlich extrem schwer einzuordnen. Die Kinderärzte sind dann ja auch überfordert oft oder es wird als Wachstumsschmerz abgetan, weil das eben viel, viel häufiger ist. Und dass man wirklich in der Kindheit schon den Fabry diagnostiziert, ist sehr selten. Einfach weil das Krankheitsbild so selten vorkommt und weil diese Schmerzen oder das, was die Kinder äußern, auch so unspezifisch ist. Mhm. Also ein Kind hat ja wirklich nicht so viele Ausdrucksmöglichkeiten, genau zu sagen, da und da tut es mir jetzt weh und so fühlt sich das an.
Ja.
Deswegen ist es oft in der Kindheit auch wirklich schwierig festzustellen, dass das jetzt genau Morbus Fabry ist.
Kann Herr Dr. Wilden jetzt aber davon sprechen, dass er Glück hatte, weil er so lange die Symptome gar nicht bewusst gespürt hätte? Oder wäre es besser gewesen, will ich Sie auch gleich nochmal fragen, wäre es besser gewesen, man hätte es früher diagnostizieren können, wenn es eindeutiger gewesen wäre?
Also eigentlich, wenn man bedenkt, dass es ja eine Therapie gibt schon seit 2001, muss man sagen, je früher das diagnostiziert wird, desto besser. Aber natürlich ist jeder immer sein eigenes Individuum. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich zwingend auch hätte diagnostiziert werden können in dem Stadium. Also man ist ja dann doch immer überrascht, wenn die Diagnose steht, warum man es nicht schon vorher bemerkt hat. Aber oft ist es eben so unspezifisch, dann kann man es nicht wirklich sicher sagen und nicht sicher feststellen. Das ist das Tückische am Morbus Fabry.
Herr Dr. Wilden, wie geht's Ihnen damit? Also hätten Sie sich gewünscht, es wäre früher quasi die Diagnose gestellt worden?
Ja, natürlich. Also wenn ich damals mich hätte testen lassen, als meine Mutter es bekommen hat, das war so 2004, 2005, um diesen Jahreswechsel herum, dann hätte ich ja wahrscheinlich schon 2005, im Laufe des Jahres 2005, auch schon die Therapie bekommen, also bis zu 8 Jahre vorher. Mhm. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht dialysepflichtig. Ich vermute aber mal bei dem, was ich jetzt inzwischen über Morbus Fabry gelesen habe, dass ich trotzdem irgendwann dialysepflichtig geworden wäre.
Ja.
Nur wahrscheinlich, es wäre weiter nach hinten verschoben worden.
Ja, Frau Professor Kurstadt, warum ist diese Krankheit so schwer zu erkennen? Warum dauert es so lange?
Die Symptome, die die Krankheit macht, sind sehr unspezifisch am Anfang. Also wir haben Menschen, die Schmerzen haben, ein bisschen brennen in den Händen und Füßen und sonst eigentlich noch gar nichts am Anfang. Die Kinder sind oft auch müde, schlapp, können nicht am Sportunterricht teilnehmen. Dann werden die auf die Bank gesetzt und werden immer als Drückeberger bezeichnet, weil der Lehrer den Eindruck hat, die wollen sich nicht anstrengen. Aber dahinter steckt, dass sie nicht richtig schwitzen können. Und wenn man sich anstrengt, dann muss der Körper ja die Wärme loswerden. Und das machen wir über Schwitzen. Und das funktioniert eben bei den Kindern nicht, sodass sie überhitzen. Und dann ist einfach sportliche Betätigung so unangenehm, dass sie einfach nicht mitmachen können. Und das wird oft verkannt. Also das sind letztlich Dinge, die einfach auf die Psyche geschoben werden oder der will nicht. Und dabei ist es eigentlich ein körperliches Problem.
Mhm. Herr Dr. Wilden, wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie tatsächlich das erste Mal die Symptome bemerkt?
Also bemerkt Symptome habe ich jetzt rückblickend eigentlich schon in der Jugend, dass ich, wie die Frau Koscher gerade schon sagte, zur Überhitzung geneigt habe oder Sonne und Hitze immer bewusst gemieden hat, also ich mich immer gerne im Schatten aufgehalten habe und so weiter. Mir war das damals aber nicht bewusst, weil das auch anderen Leuten so geht, aber dass ich natürlich was hatte, das hat sich dann letztendlich 2010 bis 2013. Dann 2010 war die ersten Anzeichen für einen Nierendefekt. Und Ende 2012, wo ich angefangen habe, denen mal intensiver nachzugehen, war dann schon ein gewisser Point of No Return erreicht. Also da hätte es dann auch nichts mehr genutzt mit der Therapie.
Es klingt für mich danach, als wäre der Nephrologe bei Ihnen derjenige gewesen, der das erste Mal Morbus Fabry in den Mund genommen hat. Ist es richtig oder bei welchem Arzt ist es zum ersten Mal aufgetaucht?
Also eigentlich hatte mein Hausarzt hatte schon mal eine gewisse Vermutung. Also wir wussten ja, dass die Nierenwerte, also die Niere nicht die beste war, sagen wir so. Das war 2010, als das herauskam. Und der eigentlich auch immer geraten hat, lassen Sie das nochmal genauer untersuchen. Mhm. Und gegebenenfalls bei einem Nephrologen, der hatte schon mal die Äußerung oder den Verdacht, es könnte auch in dem Morbus Fabry liegen. Und ich hatte mich natürlich auch mit dem Morbus Fabry beschäftigt. Meine Mutter, die Diagnose bekommen hat, Ende 2004, Anfang 2005. Hatte so immer den klassischen Typ, die klassische Mutation im Hinterkopf. Also ich sag mal, normale männliche Karriere, im Kindesalter schon Schmerzen und dass man nicht gut arbeiten kann. Jetzt inzwischen weiß ich natürlich, dass es da breit gestreut sein kann. Also ich kenne Patienten, die 33 sind und die keinerlei Symptome zeigen. Also die auch schon Herz, Nieren, alles ungecheckt bekommen haben und die keine Symptome zeigen.
Zeigt auch, wie vielfältig diese Krankheit ist. Ne? Frau Professor Kurstadt, aus welcher Fachrichtung kommen denn die meisten Morbus Fabry-Diagnosen?
Also wir wundern uns immer, dass die nicht so sehr aus der pädiatrischen Situation herauskommen, weil man ja eigentlich denken würde, da sind die Beschwerden als erstes da und werden sicher auch von den Eltern thematisiert und mit den Kinderärzten besprochen. Viele kommen jetzt in letzter Zeit von den Neurologen.
Mhm.
Einfach weil die Neurologen jetzt in ihrem Workup mit drin haben, dass wenn sie Patienten haben, die jünger sind als 50 und schon einen Schlaganfall bekommen und dann man letztlich keine Ursache findet, dass da der Test auf Morbus Fabry auf jeden Fall zu der Diagnoseaufarbeitung dazugehört.
Mhm. Das heißt, wann ist das so?
Also das ist eigentlich erst seit einer Studie so, die Professor Rolfs durchgeführt hat aus Rostock. Das ist, das nennt sich SIFAP-Studie. Wo er im Prinzip genau dieses Patientengut einmal genauer aufbereitet hat und praktisch bei allen, die in diese Studie eingeschlossen wurden, auch den Morbus Fabry mit untersucht hat. Und da kam raus, dass doch relativ viele Patienten in dieser speziellen Gruppe auch eine Mutation haben im Bereich des Gens. Und deswegen sind die Neurologen da viel wachsamer, als sie sicherlich vor 10, 15 Jahren waren, und finden jetzt auch mehr Patienten. Mhm. Dann sind es natürlich die Nephrologen, die die Niere untersuchen, denn so ab 30, 35 geht es eben auch mit schlechteren Nierenwerten los. Und die Nephrologen stechen ja immer gerne in Organe rein. Das heißt, wenn sie nicht genau wissen, was vor sich geht, dann wird die Biopsie gemacht. Und man kann anhand der Nierenbiopsie feststellen, ob das Morbus Fabry ist oder nicht.
Ja.
Und natürlich würde man sich wünschen, dass man es vielleicht schon früher bemerkt hätte, dann hätte man unter Umständen den Patienten die Nierenbiopsie erspart.
Ja.
Aber oft ist es wirklich so, auch wenn die Patienten weniger Symptome zeigen oder man keine zusätzlichen Dinge sieht, wie zum Beispiel Veränderungen der Haut, dass man dann auch nicht sofort an Morbus Fabry denkt.
Herr Dr. Wilden hat ja auch schon erzählt, bei ihm war es die Mutter, bei der Morbus Fabry schon diagnostiziert wurde. Und trotzdem sind dann noch mehrere Jahre vergangen, bis bei ihm die Diagnose gestellt wurde. Kommt sowas häufiger vor?
Also grundsätzlich ist es ja immer so, wenn wir den ersten Morbus Fabry-Patienten finden aus einer Familie, dann sprechen wir mit ihm, dann malen wir den Stammbaum auf. Also gucken genau, wer sind die Großeltern, die Eltern, wie viele Geschwister hat derjenige, haben die schon Kinder und arbeiten dann sozusagen mit dem Patienten zusammen durch, wer grundsätzlich auch Morbus Fabry haben könnte. Aber in Deutschland ist es ja so, dass immer letztlich derjenige, der die Diagnose bekommt, auch derjenige ist, der der Familie Bescheid sagt. Mhm. Und dann ist es auch immer unterschiedlich, wenn die Familie, also entweder sagt der Patient nicht unbedingt Bescheid. Das ist ja auch immer noch ein bisschen mit Tabus verbunden. Ja. Denn ich meine, wer hat schon gerne eine genetische Erkrankung, die sich weitervererbt? Und das Zweite ist, derjenige, der das dann gesagt bekommt, kann natürlich auch selbst entscheiden, ob er das testen lassen will oder nicht. Also da ist ja jedes Individuum letztlich auch derjenige, der die Entscheidung für sich selbst trifft.
Ja. Herr Dr. Wilden, da wissen wir ja, Ihre Mutter hat es gesagt, das war Ihnen bekannt. Aber dann weiß ich nicht, ob das zu flapsig zusammengefasst ist. Einfach der Leidensdruck nicht groß genug bei Ihnen?
Ja, wie gesagt, ich war mir eigentlich keine Symptomatik bewusst. Also schlau wäre es natürlich im Nachhinein gewesen. Und ich rate auch jedem, dass er sich testen lassen soll. Und es gibt natürlich dann Leute, die immer die Bedenken haben, eben jeder will nicht damit konfrontiert werden. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich habe damals nicht testen lassen.
Sie haben ja schon angesprochen, dass Morbus Fabry zuerst bei Ihrer Mutter diagnostiziert wurde. Wie war da der Krankheitsverlauf?
Also bei meiner Mutter war es so, wie es nicht selten ist bei Morbus Fabry-Patienten. Und zwar hat da der Augenarzt den ersten Verdacht geäußert. Bei Morbus Fabry kommt es zu, bei einem Teil der Patienten zu typischen Veränderungen in den Augen, die man unter den sogenannten Spaltlichtanalyse entdecken kann. Das sind Veränderungen, die nicht das Sehvermögen beeinträchtigen, aber ein eindeutiger Hinweis sind. Und der Augenarzt hatte nach einer Routine-Augenuntersuchung meiner Mutter einfach den Hinweis an den Hausarzt weitergegeben, dass er typische Veränderungen kennengelernt, die typisch sind für Morbus Fabry, und er würde empfehlen, dem nachzugehen. Und der Hausarzt hatte sich dann auch mal schlau gemacht über Morbus Fabry und hat sie dann an ein Fabry-Zentrum überwiesen, in dem Fall an das Zentrum in Münster. Da ist meine Mutter dann mal für 2 Tage hingegangen, und in der Tat hat sich dann halt herausgestellt, dass meine Mutter Morbus Fabry hat. Und es ist eigentlich auch nicht untypisch, dass Leute die Diagnose über eine Augenuntersuchung bekommen haben oder den ersten Verdacht. Ich kann mich jetzt konkret an einen Fall erinnern von einer Frau, die berichtet hatte, das wäre bei ihrer Enkelin bei der Vorschuluntersuchung aufgefallen, bei der Augen. Und die Eltern haben das dann auch ernst genommen, sind dem nachgegangen, haben es bestätigt, und die Großmutter ist dem auch nachgegangen und dann die Diagnose bekommen.
Ja. Frau Professor Kurschert, Sie hören das wahrscheinlich gerne, wenn es bei einer Vorschuluntersuchung auffällt. Wie ist es denn mit Augenärzten? Wird da häufig die Diagnose gestellt?
Ja, das sind auf jeden Fall Kollegen, die das feststellen. Es ist allerdings so, dass bei vielen Patienten, die entweder nicht regelmäßig zum Augenarzt gehen oder die Augenärzte dann doch nicht wirklich so konkret darauf hinweisen, sondern vielleicht nur die Veränderungen beschreiben, ohne dass dann recherchiert wird, was dahinter stecken könnte. Also, dass die jetzt alle über Augenärzte diagnostiziert werden, ist auch nicht meine Erfahrung. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Also mal einer vom Augenarzt, mal einer vom Neurologen. Das ist schon relativ gemischt. Und es ist auch so, muss man wissen, hat nicht jeder Patient, jeder Fabry-Patient diese Augenveränderungen. Die sind nicht zwingend immer bei dem Krankheitsbild dabei.
Was können Sie denn Ärzten mit auf den Weg geben, damit man Morbus Fabry einfach nicht übersieht?
Ja, dran denken. Mhm. Und immer, wenn wir jetzt zum Beispiel als Nephrologen eine Nierenfunktionseinschränkung sehen, nach anderen Symptomen fragen.
Ja.
Also gibt es irgendetwas, was nicht nur zu einer reinen Nierenerkrankung passt? Also sprich Hautveränderungen oder eben das Schwitzen oder eben Symptome schon in der Kindheit oder ein dickes Herz ohne Bluthochdruck. Also irgendwas, was sozusagen nicht in das komplette Bild passt. Und dann, wenn das der Fall ist, muss man weiter nachforschen.
Wenn die Diagnose dann gestellt ist, Herr Dr. Wilden, sind Sie ja auch mit der Selbsthilfegruppe eine Anlaufstelle. Was können Sie denn Betroffenen bieten?
Neben dem persönlichen Gespräch, was wir anbieten, bieten wir natürlich auch auf unserer Homepage Informationen zu Terminen und Veranstaltungen, Manifest der Art, bieten allerdings auch Informationen über Morbus Fabry selbst an und Informationen über welche Therapien es gibt. Also quasi die Informationen, die jemand, der es von seinem Arzt gerade gehört hat, dass er Morbus Fabry hat bzw. Morbus Fabry haben könnte, sucht. Dann veranstalten wir regelmäßige Treffen, einmal im Jahr, unsere Mitgliederversammlung, die wir jetzt ausbauen wollen zu einem Familien- und Patientenkongress, der über mehrere Tage geht, wo dann auch die Möglichkeit steht, A, sich zu informieren und B, Patienten zu treffen, mit Leuten zu sprechen, die auch die gleiche Geschichte teilen wie einen.
Also so der persönliche Austausch. Und
der persönliche Austausch. Ein weiterer Punkt, den wir anbieten, sind die Newsletter, die einmal im Quartal erscheinen, die wir auch Informationen zu Morbus Fabry bringen.
Mhm. Das heißt so die Mischung aus Informationen, aber auch eben Netzwerk zum Austausch.
Genau.
Wir stellen die Internetadresse auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Da kann man nachschauen, wenn man sich da interessiert und den Kontakt aufbauen möchte. Ich möchte Ihnen beiden an dieser Stelle danken für ein Gespräch, was sehr deutlich gemacht hat, warum es gut ist, dass wir diesen Podcast machen, nämlich Morbus Fabry bekannter zu machen und eben dafür zu sensibilisieren, damit man diese Krankheit in Zukunft einfach nicht mehr übersieht. Ich danke Ihnen beiden.
Gerne.
Gerne schön.
Prima, vielen Dank.
Darf ich vorstellen? Morbus Fabry.